Wieso wagt man sich auf hohe See? Warum packt einen Menschen die Lust, auf eigene Faust Ozeane zu überqueren, obwohl man weiß, dass man möglicherweise nicht zurückkommt? In Steuerfrau, dem Podcast, gehen wir der Frage nach, warum man sich in so ein Abenteuer stürzt. Willkommen zur 26. Episode von Steuerfrau, dem Podcast über das Segeln, die Abenteuer auf hoher See, die Lust am Reisen und die kleinen und großen Geschichten auf den schönsten Plätzen, auf den schönsten, von den schönsten Plätzen dieser Welt, so heißt das. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Keine Sorge, ihr müsst nicht mir die ganze Zeit zuhören, vom Segeln verstehe ich nämlich gar nichts, aber zum Glück ist eine echte Fachfrau hier bei uns und sie berichtet uns gerne von ihren Abenteuern. Hier ist sie! Die landgebundene Steuerfrau, die Uli. Servus, Uli.
Servus, Peter. Und diesmal hast du voll ins Schwarze getroffen.
Ja, ich hab's mir schon gedacht.
Also die Fantasienamen habe ich zwar alle viel schöner gefunden als die raue Realität, aber...
Ja, da musst du jetzt leider durch mit mir.
Landgebunden, ja.
Es ist hart. Aber deine Stimmung ist großartig, habe ich gehört.
Und alle Hörerinnen und Hörer müssen da jetzt auch durch, weil nichts davon wegen von den schönsten Plätzen dieser Welt, außer es findet jemand Werften wunderbar und sagt, das ist mein großes Glück, ich will einfach nur in einer Werft leben und sterben, dann ist er bei diesem Podcast richtig.
Du meinst, wir haben schon im Intro Unfug verbreitet und die Unwahrheit erzählt.
Ja, und das seit einem Jahr.
Toll, super Podcast, vielleicht sollten wir das Konzept insgesamt nochmal kurz überdenken, also anscheinend hat das ja mit Segeln hier wenig zu tun.
Ja, wir sollten vielleicht das Jahresende nutzen und einmal ein bisschen evaluieren.
Ja, und wir reden dann einfach über die schönsten Werften dieser Welt, also vor allem diese eine Werft.
Genau, die schönste Werft der Kanaren.
Das wäre doch auch was, der Werftcast von, ich habe schon wieder vergessen.
Pasito Blanco,
ja, das wäre doch was.
Genial.
Die Werftgeschichten, das klingt ein bisschen wie so ein 70er-Jahre-Softsex-Film. An dieser Stelle hatten wir leider einen kleinen technischen Ausfall. Das lag daran, weil ich die Uli aufgrund der Erfahrungen beim letzten Mal in den Schiffsrumpf hinein verbannt habe. Stellt sich heraus, WLAN-Signale in Werften und Mobilfunk funktionieren in einer Stahljacht nur so mittelgut. Aber der Rest des Podcasts funktioniert ganz normal. Entschuldigt bitte jetzt den etwas krassen Einstieg. Aber dafür solltest du einen besseren Ton haben als beim letzten Mal. Es tut uns nämlich schrecklich leid, wie die letzte Aufnahme geklungen hat. Wir haben nämlich, nur kurz um das zu erklären, also die Gamer unter euch werden sie jetzt auskennen, wir haben nämlich nebenbei Discord laufen, um uns gegenseitig zu hören. Weil sonst redet ja jeder nur so in seinen Computer und ich höre die Uli nicht. Ich meine, man könnte auch sagen, bei meinen Fragen und Antworten wäre es wurscht, aber... Wir täuschen halt so Seriosität vor. Auf jeden Fall, Discord filtert aber die Störgeräusche nämlich super raus und auf der Audiodatei ist es aber nicht der Fall. Und deshalb habt ihr leider beim letzten Mal die volle Packung Werftgeräusche abgekriegt. Ich weiß ja nicht, was los war, aber es hat ein bisschen so geklungen, als würden die Enterprise höchst selbst auseinandernehmen. Tja, könntest du bitte das nächste Mal einfach einmal eine Runde in der Werft gehen und sagen, so und die nächste Stunde ist bitte Ruhe. Wir nehmen auf. Ja, ein Versuch wäre es wert. Allein schon mal die Fotos von den Blicken hätte ich dann gerne bitte. Genau, oh Gott, schon wieder die Verrückten auf der Werft. Man hole den Hundefänger. Genau, das wäre aber lustig, wenn du wegen so einer Aktion abgeschoben wirst. Ah, da würde ich feiern. So, Uli, jetzt aber mal ernsthaft. Jetzt haben wir ja offensichtlich, hören wir uns jetzt wieder. Wir haben auch keine wilden Störgeräusche. Jetzt mal ganz ehrlich, du schaust aber eh glücklich aus.
Geht.
Setz dich auf hoher See.
Ja, also ich schaue so glücklich aus und verstehe gar nicht warum, weil ich habe so das Gefühl, das ist, sind die ersten Zeichen des Wahnsinns, weil unter den Umständen kann kein Mensch glücklich sein. Aber ja, und andererseits muss man sagen, es gab doch auch wiederum Glücksmomente und man muss diese kleinen Momente einfach feiern, oder? Also man muss den Moment, weil man weiß ja schnell wieder vorbei, also muss man das feiern und das haben wir getan. Wir sind nämlich vor einer Woche tatsächlich wie geplant gekrannt worden und die Mahananda ist im Atlantik wieder gelandet, ist reingeplatscht. Und dann hat der Kranführer gesagt, der Captain soll mal alle Systeme überprüfen. Der ist dann drin verschwunden, hat einmal gecheckt, ob alles läuft, ob nirgends Wasser reinkommt, war alles tadellos. Und dann haben wir einen Platz in der Marina zugewiesen bekommen und sind wir dorthin gefahren und haben festgemacht. Und dann sind wir einige Tage noch in der Marina gelegen, weil wir für das Wochenende darauf Besuch erwartet haben. Der ist jetzt gerade bei uns an Bord. Der Ewald, ein ehemaliger Vorgesetzter von mir, zu meinen Lokalzeitungszeiten.
Ich glaube, den kenne ich auch.
Den kennst du natürlich. Ja, und der Ewald, das war geplant, der kommt am Samstag und am Sonntag segeln wir mit ihm gleich mal ein kleines Stückchen die Küste entlang bis Puerto de Mogán. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben, es klingt da nett, das war alles durchgeplant, sogar das Wetter, also wir haben das Wetter gecheckt, Wind ist am Sonntag perfekt, also es war wirklich alles und es war durchgetimt, ich schwöre. Wir haben nur die letzten Dinge erledigt, wir haben das Deck quasi poliert, wir haben Grip aufgetragen, also das ist so ein spezieller Deckslack, dem so Sandpartikel zugesetzt werden. Das hat den Sinn, dass man, wenn das Deck feucht ist, nicht ausrutscht.
Ah ja,
weil es okay, ist wie Eislaufbahn. Also wenn der Tau nur drauf liegt, dann rutscht du sofort weg, weil das ja nicht gerade ist, sondern bombiert. Und zitt, weg bist du.
Und das wollen wir vermeiden. Vor allem wollen wir den Ewald ja nicht über Bord schicken.
Ja, eben. Es war halt jetzt nicht nur wegen uns, aber wir wollen jetzt nicht gleich den ersten Gast einmal auf den wir wiedersehen in den Atlantik.
Den ersten Gast einmal versenken.
Genau. Ja. Da kommt uns ja dann keiner mehr.
Kann ich schon verstehen.
Ein blödes Image. Wenn die anderen sagen, na, unter den Umständen, na danke.
Ja, das Mörderboot von Puerto de Mogán. Nein, Pasito Blanco. Ja,
eben. Das wollten wir vermeiden und daher wunderbar Grip aufgetragen. Und dann haben wir am Freitag mit Sekt gefeiert. Also wir sind an Bord gesessen und der Christoph hat gesagt, was machen wir jetzt? Wir haben nichts mehr zu tun. Wir haben 6 Wochen durchgeschuftet. Ich schwöre, wir haben wirklich Tag und Nacht, wir haben jeden Tag gearbeitet. Wir haben einen freien Tag gehabt in diesen 6 Wochen und ansonsten jeden Tag bis zum Umfallen. Und dann sind wir am Freitag gesessen mit dem Sekt und haben gesagt, es ist nichts mehr zu tun, der Ewald kann kommen.
Oje, das klingt nach berühmten letzten Worten.
Ja, und dann hat sich die Bilgepumpe eingeschaltet. Und für alle,
ja, aber das ist ja gut, das heißt, dass sie funktioniert, oder?
Ja, genau. Für alle Nichtsegler, die Bilgepumpe befindet sich im untersten Teil des Schiffes, dort, wo das Wasser zusammenläuft, wenn Wasser im Schiff ist, und pumpt das dann nach oben.
So, ganz kurzer Einwurf von mir. Was ich jetzt bisher schon gelernt habe, ist, also meine laienhafte Vorstellung war ja immer, ja, da, wenn da Wasser drinnen ist, ist immer ein Riesenproblem. Aber du hast mich ja einmal erklärt, da ist immer ein bisschen ein Wasser drinnen, genau. Weil irgendwo kommt es immer rein.
Genau. Aber die Bilgepumpe schaltet sich ein.
Das ist alles nicht so tragisch.
Genau, aber die Bilgepumpe schaltet sich nicht ein, wenn ein bisschen Wasser im Schiff ist, sondern wenn schon recht viel im Schiff ist.
Ah, okay, also ihr saßet da, also ihr wart schon am Wasser, habe ich das richtig verstanden?
Genau, wir waren in der Marina von Pasito Blanco, haben einen Platz am Steg bekommen und haben schon mit den Stegnachbarn geplaudert und jeder hat so seine Pläne, wir haben uns ausgetauscht, die einen sind gerade in die Karibik gestartet, die anderen haben gesagt, sie fahren ins Mittelmeer zurück, die anderen sind da mehr oder weniger versumpert und bleiben für immer da und wir haben über unsere Pläne gesprochen, also es war schon so richtige Segelstimmung. Und dann eben.
Und dann hörst du das Surren der Pumpe.
Ja. Und dann haben wir zuerst mal festgestellt, das klassische Seglerproblem, das jetzt alle Segler kopfnickend bestätigen werden. Irgendwann ist immer irgendwas mit der Bordtoilette.
Oi.
Ja. Es ist nämlich so, dass die Bordtoilette, also wir haben eine mechanische, also du musst pumpen, und die funktioniert mit Unterdruck. Das heißt, zuerst pumpst du dein Geschäft ab und dann pumpst du Seewasser rein und das pumpst du dann auch wieder ab. Also es wird praktisch mit Seewasser durchgespült. Und wenn ein Unterdruck entsteht, obwohl die Toilette eigentlich geschlossen ist, dann steigt das Wasser, steigt und steigt und steigt und rinnt dann irgendwann oben über die Kloschüssel drüber und das Seewasser verteilt sich dann ganz schnell im Schiff.
Okay, und in welcher Phase der Kackeflutung wart ihr, als sich die Bilgepumpe eingeschaltet hat?
Ja, also ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir nutzen im Hafen die Toilette nur fürs kleine Geschäft. Also insofern war es jetzt nicht so wirklich schlimm. Zum anderen ist das Wasser, was überläuft, nur Seewasser, weil der Rest ist eh abgepumpt worden. Also das, was rinnt, ist zum Glück nicht grausig, sondern es ist halt einfach Meereswasser.
Gut, das ist aber relativ wurscht, wenn das Boot voll läuft.
Ja, eben.
Ob das jetzt mit ein bisschen Bröckchen noch angereichert ist oder ob es eh nur Seewasser ist.
Also, dann, so ist es nicht, weil wir haben ja Handy schöpfen müssen und dann ist es doch fein, wenn es einfach nur sauberes Atlantikwasser ist. Das ist beim Schöpfen doch angenehmer.
Achso, das macht dann nicht die Pumpe, da stehst du selber mit dem Heferl dort.
Und ja, es geht schon auch mit der Pumpe, aber nachdem so viel Wasser drinnen war, also das ist ja ein Kammernsystem. Also man muss ja die Bilge, die ist nicht so wie ein Pool, sondern die hat mehrere Kammern und das ist so aufgebaut, dass das Wasser durch kleine Ausnehmungen, also Löcher, von einer Kammer in die nächste bis zur tiefsten Stelle rinnt. So tust du erstens einmal das länger und zweitens tust du beim Reinigen leichter, je nachdem, wo das Wasser halt austritt.
Mhm, okay.
Ja. Ja, also,
okay, das ist eh nicht so. Also das heißt, die ultimative Absaufgefahr war es jetzt doch noch nicht.
War es noch nicht. Eben auch, weil die Bilgepumpe, die packt das schon. Ne? Also wenn wirklich so viel Wasser drin stehen würde, das geht schon. Aber wir haben natürlich, das ist natürlich Chefsache. Es kann nur einen geben, der ein Klo repariert. Der Christoph hat halt einmal das Häusl zerlegt. Und dann,
ja, aber das hatten wir doch in der letzten Episode schon. Hast du mir schon mal erzählt, er ist bis zur Schulter drinnen gesteckt und hat das alles geschmiert.
Genau. Weil da war wiederum das Problem, dass das Seeventil nicht aufgegangen ist. Das ist ja wieder ein anderer Teil von dem. Also, ich glaube, jetzt wird es zu technisch, aber es gibt ja einen Ausgang aus dem Boot. Da ist ja mehr oder weniger ein Loch im Rumpf ganz unten. Und der ist mit einem Ventil versehen, weil natürlich muss das ja gegen Seewasser geschützt sein. Und dieses Seeventil, das machst du während der Fahrt zu und du öffnest das nur, wenn es benutzt wird, und dann schließt du es gleich aus Sicherheitsgründen. Und deswegen ist dieses Ventil eben zum Auf- und Zudrehen mit so einem ganz großen Hebel. Du brauchst ein bisschen Muskelkraft dazu, und das war eingetrocknet, weil wir so lange das nicht genutzt haben. Also es war nichts Dramatisches, aber du sollst ein Seeventil nie im Wasser mit Gewalt öffnen, weil wenn du nämlich den Hebel abbrichst, dann geht's gluck, 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 und zwar so schnell, dann nutzt die Bilgepumpe nichts mehr. Also Klo-Seeventil abreißen und du gehst unter, und du kannst dann sagen, Grund für das Unglück war ein Scheißhäusl.
Okay, und das Problem war aber ein anderes. Es war nicht jetzt das Seeventil, sondern
die Pumpe. Also die Ventile, diese Gummidichtungen eigentlich in der Pumpe.
Okay. Genau. Und mit der pumpst du dann das Lulu weg?
Weg und das Seewasser wieder rein.
Wieder rein.
Genau.
Okay.
Ja.
Und
der Christoph hat dann einmal alles gereinigt und dann hat er alles wieder zusammengebaut, und dann hat es nicht funktioniert, und dann hat er es nochmal auseinandergenommen und dann hat er gegoogelt, ob er vielleicht was falsch eingebaut hat, und das ist wieder zusammengebaut, und dann hat er beschlossen, es könnte sein, dass die Dichtungen einfach, obwohl die gut ausgeschaut haben, aber dass die halt durch die lange Zeit nie mehr einsatzfähig sind, und dann haben wir einen neuen Dichtungssatz fürs Klo besorgt. Dann hat er den wieder eingebaut und wieder ausgebaut, weil es nicht funktioniert hat, und dann hat er ihn wieder eingebaut und dann hat es funktioniert. Also wer jetzt mitgezählt hat, er hat 8-mal ein- und ausgebaut.
Oh, das, da hat also, er sich sicher gefreut beim achten Mal dann ganz besonders.
Er hat sich super gefreut und er liebt sein Klo. Es gibt keinen schöneren Arbeitsort als,
als die Toilette.
Als verkrümmt in einem winzigen Klo mit so einem, so eine Ausnehmungsrunde mit einem Deckel und du nimmst den Deckel runter und dann musst du deinen Arm zweimal um 90 Grad knicken und dann kommst du gut dazu.
Also das klingt wirklich nach einer ganz, 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 ganz tollen Beschäftigung. Die hat er sicher gerne gemacht und dabei ein Jubellied getrillert.
Genau, natürlich. Natürlich, so macht er das immer. Also wenn er bei solchen Arbeiten ist er immer frohgemuts und bester Stimmung.
Ja, das kenne ich.
Ich hab ihn nie fluchen gehört. Nie.
Ja, das kenne ich. Also, allein wenn bei mir zu Hause so ein Abfluss verstopft, habe ich auch immer. Das ist immer so ein Freudentag, so ein bisschen. Ja.
Genau. Da bist du ganz beschwingt an die Sache ran.
Ja, verstehe ich. Ja. Aber jetzt funktioniert es wieder, oder doch nicht?
Jetzt funktioniert es wieder, genau. Dann haben wir alles trocken gewischt und da musst du auch deine Arme zweimal um 90 Grad Winkel abwinkeln, um überall hinzukommen. Aber auch das habe ich gemeistert. Und dann...
Was hast du für Arme?
Der Schlangenmensch ist ein Artist, der ausgesprochen biegsam ist.
Okay, Fotos werden zur Verfügung gestellt.
Ja, und dann haben wir gesagt, so, jetzt fahren wir einkaufen. Und als wir zurückkamen, hörten wir die Bilgepumpe.
Nicht in Ernst, oder?
Ja, genau.
So, und lass mich raten, dann ist der Captain zur nächsten Tankstelle gegangen, hat zwei Benzinkanister geholt und seitdem seid ihr an Land. Und die Feuerwehr hatte eine schöne Übung zur Wasserrettung.
Ich glaube, ähnliche Gedanken sind ihm in dem Moment durch den Kopf gegangen, aber er hat sie nicht in die Tat umgesetzt. Naja, also natürlich erster Weg zur Toilette, Blick in die Toilette, alles gut. Also alle Bilgebretter öffnen, schauen, woher das Wasser kommt, alles wischen, dann war alles trocken und dann ist irgendwann wieder Wasser gekommen. Also es waren so 5 Liter in der Stunde, also doch einiges. Und dann sind wir mal auf die Suche gegangen und haben wirklich in jede Ecke geschaut im Rumpf. Und es gab tatsächlich eine Stelle, die wir uns seit 5 Jahren, weil wir haben die Bilge schon immer wieder angeschaut, weil Boote rosten ja von innen, das ist ja bekannt. Die Bilge wird mit Entroster regelmäßig bearbeitet und mit so einer eigenen Bilgefarbe gestrichen. Aber es gab eine Stelle, wo wir nie hinkommen sind und nie hingeschaut haben, weil da nämlich der Christoph vor 7 Jahren einen neuen Wassertank eingebaut hat. Und wir haben den Wassertank entleert, haben da drunter geschaut und da war eine Wasserlacke und ich habe die weggewischt und binnen kürzester Zeit war da wieder eine kleine Wasserlacke und dann hat der Christoph mal in diese kleinen Roststellen gedrückt und da haben wir dann festgestellt, dass das Wasser nicht sprudelt, sondern das ist so diffundiert. Das heißt, es war kein Loch drinnen, sondern der Rost hat den Stahl so zerfressen, dass das Wasser einfach durchgedrungen ist, ohne richtig zu sprudeln.
Das klingt jetzt aber nach einem größeren Schaden, als mit einer tauscht man halt zwei Dichtungen.
Ja, und das war auch nicht mit Jausenbretteln zu beheben, die sind uns nämlich ausgegangen inzwischen.
Oh, keine Jausenbretter an Bord. Also mal, was seid ihr für Amateure?
Ja, also wir sind dann gleich mal ins Büro der Werft gestapft und haben gesagt, wir brauchen heute, jetzt einen Krantermin. Wir haben ein Loch im Rumpf. Und die haben uns ein bisschen fassungslos angeschaut, weil wir waren ja schon 4 Wochen in der Werft. Was haben wir getan? Und haben das dann aber tatsächlich gemanagt. Also muss ich wirklich sagen, an dieser Stelle Top-Werft-Organisation. Die sind wirklich auf Zack, weil es war an und für sich kein Platz. Die Plätze sind vorreserviert, oft über Wochen. Die haben für uns Boote auf die Seite manövriert, haben eine kleine Lücke geschaffen und haben uns dort hineingehievt mit dem Kran. Und eine Stunde, nachdem wir in der Office waren, sind wir schon an Land gestanden.
Okay, also denen war offensichtlich auch die Dringlichkeit der Lage bewusst. Du hättest gesagt, so, bevor es hier da jetzt untergeht in unserer Werft, nehmen wir es aber gleich raus. Ne? Sonst
genau, weil wenn sie es dann bergen müssen, das ist dann doch aufwendig.
Ist doch nur schlimmer.
Meeresgrund, ja.
Ja, aber das ist ja auch schon auch eine spezielle Form von Glück. Ich meine, ihr wart vorher im Wasser, hebt das Schiff raus, saniert das komplett, stellt das wieder rein und kommt drauf, jetzt auf einmal rostet es an der Stelle durch.
Ja, also wie gesagt, 2 Stunden des großen Glücks. Ich meine, das muss man feiern, oder?
Also du hast in den letzten 5 Jahren zwei Stunden lang gesegelt, weil...
Ja, drum macheinander, das große Glück.
Ah ja, okay, also zahlt sich aus. Also diese Kosten-Nutzen-Rechnung geht voll auf.
Reden wir nicht darüber, weil da kommt der nächste Frust. Sprechen wir lieber darüber, was jetzt weiter geschehen ist.
Bitte,
ich habe dann am gleichen Tag den Firmenchef angerufen. Habe ich schon erwähnt, dass die Firma Navega super ist?
Wirklich? Ah, ja, stimmt. Da habe ich unlängst den Geschenkkorb von denen bekommen und die Aktienanteile in Form von 10 Millionen Euro.
Sehr gut, sehr gut. Das hat funktioniert, aber da ist noch nichts zu mir rübergewachsen. Also du hast dich jetzt anscheinend verplappert, du wolltest das alles selbst einstecken.
Ja, das verdammt. Es ist natürlich passiert, aber ja. Ich kann mir, ich würde sagen, ich könnte mir auch auf die Kanaren absetzen, aber ist blöd, ne?
Ja, das ist blöd, weil da könnt ihr dich kriegen. Ja, aber wir machen das anders. Ich lobe sie nochmal, vielleicht kommt der nächste Geschenkkorb und die Aktien dann bei mir an. Also Navega ist auf Zack. Ich habe dem geschrieben und der Werft, Marinechef, also von der vom Werftbüro hat gesagt, der wird halt schwer erreichbar sein, es ist Black Friday und in Spanien wird da gefeiert und so weiter. Und ich habe dem geschrieben, er antwortet nicht. Ich rufe an, antwortet nicht. 3 Minuten später schreibt er zurück, ja, was ist das Problem? Ich schicke ihm das Foto von den fraglichen Stellen und er schreibt zurück, Spanisch, no te preocupes, mach dir keine Sorgen, am Montag schweißen wir das.
Oh, super. Okay, und der hat extra seinen Black Friday unterbrochen.
Ja. Genau.
Okay. Der war gerade einen neuen Fernseher shoppen oder was macht man da in Spanien am Black Friday?
Ja, ich hab das nicht hinterfragt, das hat mich in dem Moment nicht interessiert. Was er macht, wie er feiert, das war mir alles wurscht. Hauptsache, er kümmert sich um unser Problem, weil das war mir wichtig.
Okay, du weißt schon, dass ich jetzt einfach googeln muss, was am Black Friday in Spanien passiert.
Ja, genau. Mach das mal. Ja, und inzwischen erzähle ich weiter, weil tatsächlich war der Schweißer heute da, hat sich das angeschaut, ist jetzt gerade in Las Palmas organisiert, die entsprechenden Stahlplatten. Das wird heute noch geschweißt, gestrichen und morgen kommen wir ins Wasser.
Oh, also das geht aber dann fix.
Schon, gell? Drum, okay. Navega.
Navega. Habe ich schon erwähnt. Beste Firma. Also wenn eure Bilge kaputt wird und euer Klo durchrostet oder so, unbedingt Navega. Die Firma Navega rufen. Wie lange seid ihr jetzt dann im Wasser ab morgen?
Naja, hoffentlich für 2 Jahre.
Okay, warum 2 Jahre?
Ja, weil ungefähr alle 2 Jahre das Unterwasserschiff gereinigt gehört. Also nicht mehr so. Diesen Riesenaufwand, aber du musst es rausnehmen, musst den Bewuchs runternehmen und dann kommt einfach ein neuer, also mit Hochdruckreiniger, nur mit Wasser, dann kommt ein neuer Anstrich drauf und dann kommt es wieder ins Wasser. Und wenn man das eben regelmäßig macht, spart man sich diese Riesenaktionen von wegen Sandstrahlen und neue Farbschichten aufsetzen und dieses ganze Theater.
Und bei euch kommt halt dann auf die To-Do-Liste noch einmal sicherheitshalber die Dichtungen am Klo tauschen.
Na, die sind jetzt alle getauscht. Also,
nein, in 2 Jahren.
In 2 Jahren? Nein, die werden dann getauscht, wenn das Klo wieder übergeht.
Das ist kein Problem, wer riskiert.
No okay. Risk, no fun.
Okay, also ich wünsche euch, dass ihr mindestens 3 Stunden aushaltet, also nicht nur 2.
Ja.
Das würde mich ja natürlich sehr freuen. Ja. Aber ist das aber schon ein bisschen ein Aufwand zu einem Boot, ne? Also ich hätte ein bisschen die Nerven geschmissen, glaube ich. Weil also wenn ich mein Auto zur Werkstatt bringe und das quietscht nächsten Tag wieder, nervlich am Ende. Ich glaube, mit einem Boot wäre ich überfordert.
Ja. Ich muss aber zugeben, wir waren beide, wie soll ich sagen, etwas gereizt, nennen wir es mal so. Und ich bin da wie ein Häuflein Elend in der Office gesessen und wahrscheinlich habe ich dem so leid getan, dass er das sofort organisiert hat, dass Platz gemacht wird für unsere Macheinander, weil er hat meinen jämmerlichen Anblick nicht ertragen können.
Ach.
Ja.
Das große Glück finden und dann das.
Ja, und das Lustige war dann eben, das war eben Freitagabends und Samstagnachmittag ist dann der Ewald mit dem Flugzeug gelandet und steigt aus und ich habe ihn abgeholt mit dem Auto und im Auto sage ich, du übrigens, wir haben eine kleine Überraschung. Wir werden morgen ziemlich sicher nicht nach Mogan segeln und du brauchst dir keine Sorgen machen, du wirst ganz sicher nicht seekrank werden, weil das Boot steht gerade wieder in der Werft. Du darfst in der Werft schlafen.
Oder hat er sich aber gefreut?
Du hast es mit Humor, er hat es mit Humor genommen und er, wir haben ihm das jetzt als Adventure-Urlaub verkauft und ja, das hat er so angenommen. Und wir haben trotzdem unseren Spaß. Wir haben ja sowieso vorgehabt, Ausflüge zu machen und ob wir jetzt am Montag segeln oder am Mittwoch, spielt keine Rolle, weil wir wollten uns die Insel anschauen und dann machen wir das halt jetzt und
fahren und im schlimmsten Fall los,
oder das werden wir dann sehen.
Gibst dem Ewald halt dann einfach am Dienstag einen Fetzen in die Hand und sagst du, wenn es da feucht wird, fest drauf drücken.
Genau. Das ist dann,
und nicht mehr loslassen. Wir segeln jetzt 3 Tage.
Genau.
So.
Genau. Einfach stehen bleiben.
Da hat er sicher bestimmt auch einen Spaß. Ja, genau. Einfach nicht
kann
bewegen,
dann, was
dann
erzählen,
kann, nichts, dann kann nichts passieren.
Ja.
Genau. Als ich 3 Tage lang in einem Bootsrumpf in der Bilge kniete.
Genau. Und es gibt ja genug wahnsinnige Menschen da in der Umgebung, weil wir haben heute zum Beispiel beobachtet, wie 2 Ruderboote gestartet sind. Die haben es da ins Wasser gehoben und das sind so Sportruderboote, so Hightech-Geräte. Mhm. Und ich habe sie dann gefragt, also internationale Rudermannschaft, also aus verschiedenen Ländern. Und ich habe die Burschen gefragt, wo es denn hingeht, haben sie gesagt, in die Karibik.
Und das ist aber auch optimistisch.
Nein, das ist der Plan. Und zwar habe ich dann gefragt, sie kalkulieren mit 50 Tagen, also sind immer 2 Mann an Bord, einer schläft und einer rudert abwechselnd.
Wait, what? Also die starten von den Kanaren und wollen mit einem Ruderboot den Atlantik überqueren.
Genau. Sind 50 Tage unterwegs. Und
sind die gestört?
Ja, es gibt da so ein Rennen mittlerweile. Also sie sind eigentlich kein Einzelfall, aber wir haben es noch nie gesehen. Also wir haben noch nie Ruderer starten gesehen. Und in
vor allem
Fall,
hat die noch nie jemand ankommen gesehen, weil die sind bisher alle verschwunden.
Na Peter, du weißt nicht, was alles möglich ist. Du kannst dir das nicht vorstellen, trotz deiner Sportübungen und deiner Sporteinheiten. Und ich weiß, du bist ein extrem sportlicher Mensch, aber es geht noch mehr.
Wirklich?
Du bist noch nicht am Zenit angekommen, da geht noch mehr.
Die Karibik rudern, Alter. Okay,
ja.
Mein Gehirn.
2700 Meilen.
Wer versichert die Typen?
Ja.
Also wenn ich Sozialversicherungsanbieter wäre, würde ich sagen, so, alle sind dabei, alle Pflichtversicherungen sowieso, na alle, für jeden haben wir einen Platz, außer für euch 3.
Keine Ahnung, es kommt wahrscheinlich nur darauf an, wie hoch du versichert bist, oder wie hoch deine Raten sind, die du da zahlst.
Nein, also bei den, na, grundsätzlich, da wäre ich grundsätzlich dagegen. Na, echt 3, sicher nicht, schlecht sich. Geht woanders hin, segelt woanders hin, rudert woanders
aber
hin.
Aber es ist eigentlich eine gute Sache. Ich habe mir dann die Logos angeschaut auf ihren Booten. Die sind nämlich gerade auf Sponsorensuche. Und zwar nennen sie das Oceans Elite Atlantic Row. Und das ist für Traumatized Veterans, also für traumatisierte Kriegsveteranen aus Großbritannien. Und es ist eine Benefizaktion, die von Chris Thull organisiert worden ist. Und der macht verschiedene solche Spendenaktionen. Also dem ist das ein Anliegen. Der war selbst Royal Marine Commander. Und der war heute auch da. Ich habe mit ihm ein bisschen gesprochen. Und der macht immer wieder so Spendenaktionen, die halt auch eine gewisse Resonanz erzeugen, weil sie halt Spannung verursachen, weil es sportliche Ereignisse sind und weil sie da halt sehr viele junge Leute dafür engagieren und da bereit sind, da teilzunehmen, weil das ist ja doch ein Risiko, eine Verantwortung, ein Kraftakt und die sind aber da voll dabei und ich habe mit den jungen Burschen gesprochen und ja, die glauben an das, was sie tun. Ich finde es cool.
Okay, also
ich kann Fotos posten dann auf Simplecast, weil ich habe es fotografiert, wie es starten.
Bitte unbedingt. Also ich meine, gut, dass die Royal Navy vielleicht ein bisschen mehr Ruderpower hat, als ich mir vorstellen kann. Okay, das lasse ich mir ja noch sogar noch einreden. Ja.
Kannst du auf deiner Rudermaschine in Sierndorf nicht mithalten?
Nicht ganz, vermute ich. Okay, na gut, wenn der Chris Thrall, der Commander der Royal Navy, das so behauptet, ich glaube es ihm mal. Ja. Okay.
Ja.
Ist das nicht, das ist jetzt zynisch, aber ist das nicht so mit so eine Aktion, bitte? Schauen wir mal, ob die überhaupt ankommen. Wenn nicht, schicken wir die nächsten.
Immer wieder. Also es, wie gesagt, es gibt eine Rallye jedes Jahr und wir haben vor 2 Jahren haben wir ein Video gesehen von dem Start von einer Frau, die alleine über den Atlantik gerudert ist. Die war aber schon so um die 60 und die ist von Mugan gestartet und ein Freund von uns hat ihren Start gefilmt und die ist auch angekommen.
Ist alleine gesiegelt, gerudert.
Ja, gerudert, genau.
Okay. Ja. Ja. Ja, also, ja. 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 Ja, jedem sein Hobby. Mein Gott, na, ich tue gerne Warhammer-Figuren bemalen, die tun gerne über den Atlantik rudern. Ja.
Genau. Jeder hat so seine Extremsportarten, oder?
Genau, genau, genau. Also ich bin ja eher, eher die Indoor-Fraktion, aber gut.
Aber halt auch extrem.
Auch extrem.
Auch extrem, ja, auf deine Art eben.
Ja, aber könnt ihr euch da nicht so einen ausbragen, der dann sagt, was du hast ja eh erzählt, da gibt es so viele so Anhalter, Bootsanhalter, die quasi mitfahren wollen, können sich da nicht einen organisieren, der einfach so, dem du einfach mitnimmst und sagst, okay, aber stell den Fuß da auf das Leck.
Genau. Oder geh einfach an die Bilgepumpe und pump die nächsten 3 Wochen.
Genau, dafür darfst du mitfahren.
Ja, es würde eigentlich unser Risiko erheblich minimieren, ne? Wenn du so einen Mann an Bord hast.
Ja, also ich würde mal so einen
umschauen. Seine lebende Pumpe.
Ja, genau. Wo ist die Pumpe? Ich würde ihn auch einfach nur Pumpe nennen.
Super. Na, vielleicht fragt man ihn Ewald, aber wir verraten ihm nicht, was seine Aufgabe ist. Wir
schönen Gruß von mir übrigens.
Urlaub hier, Urlaubsreise in die Karibik.
Willkommen in der Karibik, Ewald. Ah, da wird er sich freuen.
Ja, aber sonst, es ist ja wirklich lustig, weil wir jetzt wieder so viele Leute kennengelernt haben, was die alle so für Pläne haben. Wir haben zum Beispiel noch in der Werft, ist neben uns ein Boot gekrannt worden mit französischer Flagge und die sind da 2 Tage, es waren 3 Männer und die sind da so ziemlich ratlos herumgegangen und man hat gesehen, sie suchen irgendein Problem, das sie nicht gleich orten können. Und dann hat der irgendwann einmal hat der eine zu mir rübergerufen, ob ich gerne ein paar Lebensmittel hätte, weil sie müssen morgen heimfliegen. Aha. Und ich habe gesagt, ja klar, und er hat gesagt, bevor es kaputt wird, also eben so Frischware, würde er mir es gerne geben, was ich gerne esse. Und ich habe gesagt, ich is alles, also wenn's irgendwas tatsächlich, bevor sie es wegschmeißen, sollen sie mir das alles geben. Und ich lade sie dafür, sie kommen dann zu uns an Bord am Abend auf ein Glas Wein oder Bier und ich nehme das. Und dann hat er gesagt, ich soll da drüber kommen, soll mir das holen. Und dann standen dort 3 Säcke, Sackeln. Da drinnen waren unter anderem 1,5 Kilo Karotten, 3 Kilo Erdäpfel, 2 Kilo Zwiebel, 30 Eier. Sie bin versorgt für die nächsten Monate.
Was hatten die vor?
Ja, und dann haben sie mir erzählt, sie sind von Marokko aus gestartet und wollten nach Brasilien, also in die Karibik. Und sie wollten gar nicht auf die Kanaren, sondern sie wollten durchfahren von Marokko nach Brasilien. Und haben aber dann nach einem Tag bemerkt, dass sie Wassereinbruch haben. Und haben dann das Loch nicht orten können, haben aber sehr schnell gesehen, dass es doch eine erhebliche Menge ist. Also es waren so, ich glaube, er hat gesagt, so 2 Liter in der Stunde. Und du kannst nicht 4 Wochen segeln mit permanentem Wassereinbruch, vor allem wenn du nicht weißt, wo es herkommt, weil das kann sich ja natürlich verstärken. Es kann irgendwas abreißen und das Loch größer werden, keine Ahnung.
Und du hast gesagt, kein Problem, also ich weiß mittlerweile, wie Klodichtungen funktionieren.
Ich kenne mich da aus, aber das war noch davor. Also da waren wir ja
so,
noch
da war so unerfahren noch quasi.
Jungfräulich, genau. Und dann ist dann ein Techniker gekommen, Navega, ich kann nur sagen, Navega ist top, habe ich schon erwähnt.
Wer sonst?
Und die haben dann festgestellt, es war ganz interessant, die sind von Frankreich hergesegelt und haben vor Gibraltar einen Orca-Angriff gehabt. Über die Orcas haben wir ja schon mal gesprochen. Und krass. Der hat das Ruderblatt auf die Seite gedrückt, aber augenscheinlich nichts beschädigt. Und er konnte dann weiterfahren, der Orca hat ziemlich schnell von ihm ablassen. Und er ist eben dann nach Marokko gesegelt und es war alles kein Problem. Aber es haben sie dadurch, dass sie dieser Ruderschaft massiv, also dass der massiv bewegt wurde und unter Druck geraten ist, haben sich Haarrisse gebildet in dem Gelcoat, also in diesem Kunststoff, in dieser Kunststoffhaut vom Boot. Und da ist das Wasser durchgesickert.
Okay, also der Orca hätte beinahe die Franzosen versenkt.
Genau.
Diese Viecher, wo sind eigentlich die guten alten Zeiten hin, wo man noch Harpunen an Bord hatte?
Du lässt es ja keinen Tierschützer hören.
Ja, ist der, er ist einfach nicht mehr laut sagen, gell? Okay.
Ja. Nein, es ist eh, ich meine, es ist problematisch, aber es gibt auch Segler, die da ausrasten und ich weiß nicht, irgendwelche Dinge hin oder den Bootshaken versuchen reinzustechen. Aber erstens einmal, diese Tiere haben Tonnen und die sind stärker und die sind in ihrem Element und zum anderen ist es natürlich grob fahrlässig. Du kannst diese Tiere nicht verletzen. Die stehen unter Naturschutz und die sind ja nicht bösartig. Also die wollen ja nicht die Segler fressen oder ermorden oder Schiffe versenken, sondern man weiß nicht genau, warum sie das tun. Aber sicher nicht aus Rache oder Boshaftigkeit oder irgendwelche komischen menschlichen Emotionen, sondern das ist irgendein Instinkt, das ist noch nicht geklärt, was es ist. Und in Wahrheit kannst du nur abwarten und hoffen. Du kannst Vergrämen versuchen. Also es gibt so Störgeräusche, mit denen du versuchen kannst, sie aus dem Konzept zu bringen. Sowas geht schon. Und es gibt ein paar so Tricks, also eben Motor abstellen, weil da fühlen sie sich dann schnell gelangweilt, wenn das Ding nur rumsteht. Aber im Großen und Ganzen hast du als Segler keine Chance. Die Orcas sind die Stärkeren. Und sie sind im Recht, das muss man halt auch so sagen. Wir sind Gast am Meer.
Das klingt alles ein bisschen wie diese Marderabwehrgeräte.
Ja, ja.
Die alle genau nicht funktionieren.
Ja, ja. Ungefähr so ist es eh. Ja. Ja. Aber okay. Man versucht es halt, ne? Weil irgendwie ist man so hilflos.
Ja, muss sich
so
selber beruhigen, ja. Das.
Genau.
Okay,
genau.
Also Dynamit fällt aus, Harpunen auch, Bootshaken auch. Ja, bleibt nur mehr.
Ja, Leuchtraketen auch.
Hilft nicht.
Schlecht. Nein, also vielleicht würde es helfen, aber bitte nicht.
Also ich meine, ich muss nicht auf den Wal schießen, sondern so schau, was da fliegt, und dann schauen sie in die andere Richtung.
Und ja, spiel mit dem Balli.
Genau, fang's.
Muss sagen, funktioniert auch nicht.
Ah, funktioniert auch nicht. Na, okay, gut. Na, Orca, ein Problem. Nein. Aber gut, dass die Franzosen den Orca-Angriff überlebt haben und ihre Lebensmittel.
Ja. Es wurde alles gerettet und ich bin bestens versorgt. Okay. Also so gesehen hatte es ja auch etwas Gutes.
Das heißt, du isst jetzt die nächsten 2 Monate nur Karotten?
Das sind ja nicht nur Karotten, das waren nur Beispiele.
Also, okay, es gibt Kartoffeln also nämlich
nur
auch dazu.
Sinn, alles, es hat keinen Sinn, alles aufzuzählen, weil dann wird es da jetzt zu einem Supermarkt-Podcast, das wollen wir nicht. Aber ich bin bestens versorgt. Also, ich habe sogar französischen Käse und französischen Wein jetzt an Bord. Also,
ach so, der feine Wein war natürlich auch dabei. Na klar, es sind Franzosen, logisch.
Ja, das ist schon fein. Ne? Ums Essen brauchst du sowieso keine Sorgen machen. Ich falle hier nicht vom Fleisch, weil wir gehen selten essen. Aber wenn, dann ist es einfach sensationell.
Ich wollte gerade fragen, was isst man denn so auf Gran Canaria? Ich habe ja keine Ahnung. Also, ich meine, bei Italien wüsste ich es ja noch gerade so. Aber.
Ja, also ganz typisch sind die Tapas. Das sind eben so Kleinigkeiten. Da kannst du im besten Fall halt so für einen Tisch mehrere bestellen und jeder kostet von jedem. Also du kriegst eben Garnelen in Olivenöl oder es gibt gefüllte Kroketten in allen Varianten, also mit Schinken, Käse, Fisch, alles Mögliche. Es gibt gebratene Paprika, es gibt Tintenfisch, es gibt Papas Arrugadas, das sind so Mini-Kartoffeln mit scharfer Soße. Also es ist allein damit wirst du schon dreimal satt und dann gibt es natürlich Paella und Fisch in allen Varianten und also es ist einfach herrlich. Und wir waren in einem Club essen. Wir haben PR-Bekanntschaft gemacht von einer Kanarierin, deren Tochter führt einen Club mit einem Restaurant auf Gran Canaria. Und da waren wir halt uns mal eingeladen. Nicht und es ist ein sehr hochpreisiger Club, also wirklich, wirklich nur vom Feinsten. Und da habe ich ein Gambas Carpaccio gegessen.
Also das klingt Gambas, aber interessant.
Gambas sind Garnelen und sowas habe ich überhaupt noch nie gegessen. Das ist so ganz hauchdünn geschnitten gewesen mit viel Knoblauch. Also es war sensationell. Und dann gab es einen iberischen Schinken, der heißt Pata Negra. Und so einen Schinken, das ist, glaube ich, der teuerste Schinken oder einer der teuersten der Welt. Das ist das Iberico-Schwein. Und der Schinken, also diese Schweine von dem höchstpreisigen Schinken, die fressen nur Eicheln.
Aha, okay.
Das ist der Jamón Ibérico de Bellota und das sind die Schweine, die nur mit Eicheln gefüttert werden. Und dadurch entwickelt halt der Schinken einen besonders feinen Geschmack. Also
so eine sehr einseitige Ernährung, nur Eicheln, sicher nicht gesund.
Ja, aber umso gesünder ist dann der Schinken.
Okay, verstehe.
Also ich habe die ganze Zeit während dem Essen nur gesagt, mir tun die Vegetarier so leid. Die tun mir so leid. Ich bedauere alle Vegetarier. Die
Gott, wir sind schon wieder im politisch überaus korrekten Territorium zu Hause.
Aber sie haben einfach nur leid getan. Also ich will jetzt gar nicht sagen, das geht nicht und das ist ein Blödsinn und so weiter. Also ich esse wirklich sehr viel vegetarisch und ich habe überhaupt kein Problem damit. Sie haben einfach leid getan. Ich habe sie bedauert. Sonst nichts.
Ich schaue gerade, ob man diesen Schinken auch bei uns wo kriegt. Also das ist dieses berühmte ganze Bein, das dann so auf aufgestellt wird.
Ja,
das wird
dann so runtergefitzelt, genau. Ja,
ja, das schaut schon sehr köstlich aus.
Pata Negra heißt schwarzer Fuß. Pata nur für Tiere. Also ich glaube Pietra heißt der menschliche Fuß und Pata sind die Tierhaxen. Pata Negra.
Okay, es gibt auch einen steirischen Speck vom Iberico-Schwein.
Ja.
Also wird auch in der Steiermark hergestellt, dieser Iberico-Schinken.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz, das erscheint mir unlogisch. Iberico heißt iberisch. Und was hat die Steiermark jetzt genau mit der iberischen
Die Schweine halten, du wirst ja die Schweine irgendwo, das wird die Rasse sein.
Also ich glaube, die sind so eine Partnerschaft eingegangen.
Nein. Und dieser Schinken, also dieser Pata Negra Vorderschinken, 5 Kilo, rat mal, was der kostet.
Keine Ahnung.
Also der Vorderschinken, das ist anscheinend der qualitativ nicht so hochwertige, kostet 243 Euro.
Ja.
Und für den Hinterschinken zahlst 700.
Was? Okay. Ja, ich habe das Essen in dem Club nicht zahlen müssen. Ich hätte es auch nicht zahlen können. Ich hätte, glaube ich, die nächsten 3 Jahre der Teller abwaschen müssen, um das wieder das leisten zu können.
So, also wird man auf die feinen Clubs eingeladen, die feine Dame. Es ist ja schon wieder alles, also ob das die internen Compliance-Regeln noch hergeben, ich weiß nicht.
Ja, aber die meiste Zeit essen wir an Bord und ja, auch mein Essen ist nicht schlecht.
Den französischen Wein, bevor er abläuft.
Ja. Übrigens, was ich noch erzählen wollte, wir waren ja auf der Arc Party, also diese Regatta, genau, die ist ja vor ein paar Tagen gestartet und wir waren beim Start dabei. Und ich habe mir das jetzt gerade angeschaut auf dem Tracker, also es gibt so einen ARC-Tracker, da siehst du, so alle 2 Stunden wird das aktualisiert und da kannst dir jedes einzelne Boot die Position anschauen, du siehst, unter welcher Flagge das fährt, wer der Skipper ist, wie weit die in den letzten 24 Stunden gefahren sind und du kannst die ganze Route mit so einer Linie mitverfolgen und da habe ich gesehen, dass der erste, und das ist jetzt, wo wir die Aufnahme machen, ist das 7 Tage her. Und der erste hat bereits 1700 Meilen hinter sich und die ganze Strecke hat 2700 Meilen. Das heißt, der hat bereits mehr als 2 Drittel geschafft.
Wie hat der das gemacht? Hat er irgendein geheimes Raketentriebwerk eingebaut? Oder?
Ich habe keine Ahnung, wie der, aber der ist wirklich rasend schnell unterwegs. Du siehst da die Geschwindigkeit in den letzten 24 Stunden, also der fährt, glaube ich, mit 20 Knoten. Also im Vergleich, unser Schiff fährt mit maximal 5 Knoten. Es ist irre. Aber noch irrer ist es, die Vande Globe ist auch gerade unterwegs. Das ist, haben, glaube ich, auch schon mal darüber geredet. Das ist diese Regatta einmal rund um die Welt. Die Segler müssen alleine, also sind allein unterwegs. Die dürfen nirgends anlegen, also es muss nonstop gehen. Die dürfen keine fremde Hilfe an Bord holen und müssen alles aus eigener Kraft schaffen. Und die segeln Richtung Süden, weil so am 40. Breitengrad, also schon sehr nahe der Antarktis, sind halt die stärksten Winde und die fahren im Sturm, weil je stürmischer, umso schneller. Und das nennt sich die brüllenden 40er, der Bereich, weil dort einfach immer die Stürme brüllen. Und die sind Anfang November gestartet und die sind gerade auf Höhe Kap Horn, habe ich jetzt gesehen. Gibt es auch einen Tracker dazu.
Würde ich sowas mal reizen?
Nein.
So richtig gar nicht?
Nein, überhaupt nicht. Also ich stelle mir das einfach nur schrecklich vor. Also Segeln bedeutet für uns ja nicht Sportsegeln, das haben wir noch nie gemacht. Also wir sind ja noch nie so harmlose Rallys gesegelt. Sondern Segeln bedeutet, ist eigentlich für uns einfach nur eine Möglichkeit zu reisen und eine Form von Freiheit. Also dieses Gefühl zu haben, selbst entscheiden zu können, wo man hin will, wann man dorthin will, für sich selbst verantwortlich zu sein und für sonst niemanden und auch von niemanden abhängig zu sein. Das ist für uns eigentlich das, was das Segeln ausmacht. Und diese Sportsegler und diese Extremsportler ist ja eigentlich das ganze Gegenteil von dem, was wir eben wollen. Und ich finde es spannend und ich verfolge das immer wieder und ich finde es bewundernswert, aber halt auch verrückt. Und ich würde es niemals machen. Nie.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir sind eh schon wieder viel zu lang unterwegs. Den Link zu den Trackern packen wir euch in die Shownotes, oder? Die sind ja doch öffentlich, oder?
Genau. Den Link zu den Trackern und ich kann auch den Link zu dieser Ruder-Benefiz-Sache schicken, weil die suchen Spender und vielleicht möchte der eine oder andere für eine gute Sache in Großbritannien spenden.
Oder vielleicht will auch der eine oder andere mitmachen. Ich habe gehört, die hatten unlängst ein paar Ausfälle. Na, die Ruder, nein, Spaß.
Ach so. Okay, ich habe nämlich jetzt an die Vande Globe gedacht, weil die haben nämlich immer wieder Ausfälle.
Also nein, ich dachte an die Ruderer, das ist wieder einer vom Orca gefressen worden und dann haben sie gesagt, ja okay, jetzt brauchen wir doch einen dritten. Ne?
Genau, vielleicht möchte dann irgendjemand spontan einspringen,
genau.
Der ist jetzt auf den Geschmack gekommen, findet das alles wahnsinnig spannend und will genau. Dabei sein.
Man kann unterwegs ganz einfach einspringen, man muss halt die zurückgelegte Distanz nur schneller rudern als die bisher.
Genau.
Dann irgendwann hat man es also, eingeholt und kann dann an Bord gehen, das ist genau. Ganz easy.
Ist ganz easy und vor allem, wenn einer ausfällt, ist das Boot eh relativ langsam unterwegs, weil der andere ist ja dann irgendwann erschöpft, also kann man den locker einholen, wenn man ja noch so voller Energie ist, hoffentlich.
Nein, Spaß ohne, natürlich unterstützt diese tolle Aktion, auch wenn wir uns da jetzt lustig machen, dass das, nur weil wir uns nicht vorstellen können, wie man sowas überhaupt machen kann, aber sicher ganz, ganz tolle Geschichte.
Da reicht unsere Fantasie nicht aus, um sich das bis zum Ende vorzustellen, wie das anfühlen muss. Ist einfach nur schrecklich.
Genau, aber jetzt lassen wir unsere Fantasie spielen, weil zum Abschluss präsentieren wir euch eine unglaubliche Geschichte aus der Welt der Seefahrt. Und ihr dürft bis zur nächsten Folge erraten, ob sie sich wirklich so zugetragen hat. Oder ob wir Seefrausgarn gesponnen haben. Aber zuerst müssen wir die Geschichte aus Folge Nummer 25 auflösen. Da hat euch die Uli die Geschichte der SS Barrymore erzählt. Die ist am 30. Dezember 1899 losgesegelt und zwar von Vancouver nach Australien. Und der Captain, der John Phillips, hat es am 31. Dezember 1899 irgendwie geschafft, dass er den Bug seines Schiffes in der südlichen Hemisphäre geparkt hat, während das Heck in der nördlichen war. Also Da war dann logischerweise Winter in der nördlichen Hemisphäre, in der südlichen war es Sommer. Dann befand sich das Schiff gleichzeitig in zwei verschiedenen Tagen, Monaten, Jahren, Jahrhunderten und Jahreszeiten. Und in der vorderen Hälfte des Schiffs war es bereits der 1. Jänner 1900, während der hintere Teil noch am 31. Dezember 1899 lag. So, und jetzt hat man natürlich erzählt, ja, das waren die Zeitreisenden der SS Verimode, die Passagiere und die Crew. Ja, es ist jetzt die Frage, sind das jetzt wirklich Zeitreisende? Naja, das ist ein bisschen viel gesagt, weil tatsächlich war die Crew natürlich nur für eine Sekunde in zwei Jahrhunderten gleichzeitig unterwegs. Es hat aber mit Zeitreisen jetzt relativ wenig zu tun, sondern eher mit internationalen Datumsgrenzen und Zeitzonen und damit mit der Tatsache, dass die Erde halt einfach rund ist. Es ist halt also mehr so ein bisschen ein mathematisches Phänomen als eine wirkliche Zeitreise. Aber ich finde die Geschichte trotzdem eigentlich ganz nett.
Ja, ich finde es super, einfach sich dieses Gedankenspiel so zu Ende zu spielen. Ne?
Ja, ja, da muss man das Hirn einmal rumwickeln. Ja, also das ist schon ganz witzig.
Ja, ich finde es auch lustig. Ja.
So, und die Uli erzähle ich jetzt eine lustige Geschichte, die ich, sagen wir so, in einer Anlehnung an einer gewissen Episode, die wir heute besprochen haben, rausgesucht habe.
Okay, ich bin völlig überrascht, weil da stand doch vorher eine andere Geschichte.
Ja, vielleicht habe ich mich inspiriert gefühlt durch deine Erzählungen, sie kurzfristig noch einmal ein bisschen vielleicht zu modifizieren.
Ah, okay, na gut, dann gehen wir diese Geschichte an, die sich so poetisch nennt, das U-Boot und das Scheißhaus.
Ja, also das ist von mir der Titel übrigens, also Applaus bitte gerne in meine Richtung.
Ja, habe ich mir fast gedacht, ja. Klingt sehr nach Peter, also wer, wenn nicht er. Am 2. April 1945 startete das U-Boot im norwegischen Hafen Horten und rückte erstmals in feindliche Gewässer.
Ein deutsches U-Boot, muss man sagen, also ein U-Boot der Kriegsmarine.
Kriegsmarine auch noch dazu.
Ja.
Gut, Kapitänleutnant Karl Adolf Schlitt hat angeordnet, das Boot in 60 Metern Tiefe zu halten. Am 14. April ereignete sich dann jedoch vor der schottischen Küste das Malheur mit der Toilette. Ausgelöst vom Kaloin selbst. Wer ist Kaloin?
Kapitänleutnant, das ist die... Jawohl, Herr Kaloin!
Ah, wieder was gelernt.
Ja, das Boot. Was die,
Schlitt bestätigte, nachdem er sein Geschäft erledigt hatte, betätigte selbst die Spülung. Dies war aber eigentlich lediglich dem speziell dafür ausgebildeten Techniker vorbehalten. Also die Geschichte ist absurd, Peter, muss ich jetzt schon sagen.
Nein, lies weiter.
Tatsächlich führte das eigenmächtige Spülen des Kommandanten zur Katastrophe. Da der Mechanismus nicht fachmännisch bedient wurde, schossen Kot und Urin ins U-Boot statt nach draußen und noch schlimmer, durch die offenen Ventile gelangte auch viel Meereswasser mit hohem Druck ins Innere. Das Salzwasser erreichte die Batterien, daraufhin bildete sich in einer chemischen Reaktion hochgiftiges Chlorgas. Schlitt sah keinen anderen Ausweg, als den Befehl zum umgehenden Auftauchen zu geben. Dadurch aber wurde das U-Boot für die britischen Flieger sichtbar und sofort unter Beschuss genommen. Ein Besatzungsmitglied ist auch daran gestorben. Kommandant Schlitt entschied sich in der aussichtslosen Lage zum Aufgeben. Er befahl, das Boot selbst zu versenken, damit der Feind keinen Zugriff auf die eigene Militärtechnologie bekommen konnte. Die Besatzung setzte sich in Schlauchboote und trieb der schottischen Küste entgegen.
Tja, ist doch eine schöne Geschichte, oder?
Aber eine völlig absurde Geschichte. Also, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Tja,
aber gut.
Glaubst du mir nicht, dass ich da eine tolle Geschichte...
Ich glaube es nicht, aber alles ist möglich andererseits. Also, und nach unserer Toilettenkatastrophe denke ich mir, werden wohl nicht die Einzigen sein.
Ja, gerade du solltest dir sowas eigentlich vorstellen können.
Aber eines muss ich schon sagen, also bei uns ist es nicht so, dass nur einer den Spülknopf betätigen oder die Pumpe betätigen darf, sondern jeder kümmert sich um sein eigenes Geschäft.
Ja, möglicherweise hat die Toilettentechnologie, möglicherweise unterscheidet sie die sich auch von eurem Oberwasserschiff von einem U-Boot ein bisschen.
Ja, vielleicht. Fortschritte hat es vielleicht auch schon gemacht in den letzten 80 Jahren. Also kann durchaus
eventuell
sein.
Ist es so. Also ich liebe diese Geschichte auf jeden Fall. Ich finde das ganz großartig. So kann man Kriege beenden, indem man sein eigenes Scheißhaus lahmlegt und das U-Boot sich versenkt.
Was ein kleiner Knopf für eine große Auswirkung hat, oder?
Ja, also finde ich super. So hat sicher den Zweiten Weltkrieg um einige Tage verkürzt. Ganz toll, ganz tolle pazifistische Grundbotschaft da drinnen. Super.
Genau. Gut. Hätten wir das jetzt auch abgehakt.
Ja. Und bei der nächsten Episode wisst ihr dann, ob sie stimmt oder nicht. Ja, und das war sie. Die 26. Episode von Steuerfrau, dem Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns auf steadyhq.com/steuerfrau einen Euro in den Hut werfen, indem ihr an Bord anheuert und Matrosin oder Matrose werdet. Und die eingenommenen Gelder helfen natürlich damit, neue Klodichtungen zu besorgen und andere Dinge. Danke an die Bettina, die Omer, den Ralf, den Matthias und die Doris, die diesen Podcast schon unterstützen. Die ersten 30 Tage Die ersten 30 Tage sind natürlich kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Und es eignet sich auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk. Also wenn ihr jemanden ganz besonders mögt oder ganz besonders nicht mögt, das müsst dann ihr entscheiden, könnt ihr ihm einen Gastzugang schenken. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ne? Weil den kriegt ihr nämlich gratis dazu zu eurer Mitgliedschaft. Na, wenn das kein Immergeschenk ist eigentlich, oder?
Genau. Ein Geschenk für alle, die immer schon im Kopf reisen wollten und froh sind, dass sie nicht in der Realität auf der Mauer sitzen müssen.
Genau, und das sollten wir alle sein, weil wer hat schon zwei Handgelenke, dass er um 90 Grad in das Klo greifen kann? Ne? Schaut's.
Eben. Und da kann es auch nur eine geben.
Genau, da kann es nur die Uli geben, das kann nur die Steuerfrau. Wenn ihr auf Steady den kostenlosen Newsletter abonniert, bekommt ihr nicht nur den Status als Leichtmatrose, sondern ihr kriegt auch noch Bonusmaterial. Und diesmal sind es nicht nur Tracker zu diversen Regattas, sondern auch die Uli, wie sie mit der Royal Navy shakert.
Stimmt, von dem habe ich auch ein Foto. Kommt gerne auch noch dazu.
Super. Und besonders freuen wir uns natürlich über Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet, dann schreibt uns doch einfach auf Steady, Threads oder Instagram unter @steuerfraupodcast oder per Mail an steuerfraupodcast@gmail.com und wir nehmen auch immer noch Vorschläge, Namensvorschläge für das Dingi entgegen. Das könnten wir dann zu Weihnachten einmal verlosen. Also den Namen könnten wir dann mal die Jury einmal ziehen. Ja, da müssen wir den Captain dazu holen. So ist es. Und ich möchte euch an dieser Stelle noch meinen Podcast Mörderisches Österreich ans Herz legen. Wie der Name schon sagt, hat der nichts mit Reisen oder Segeln zu tun, also meistens zumindest, sondern es handelt sich um einen True Crime Podcast, der sich hauptsächlich mit Fällen aus Österreich beschäftigt. In der aktuellsten Folge geht es um die Geiselnahme von Döbling, als ein Wiener Strizi und bekannte Unterweltgröße ein Kindermodengeschäft stürmte und sich eine tödliche Verhandlung mit der Polizei lieferte. Aber ihr seht's, braucht man starke Nerven, da geht schon ganz schön blutig zu. Ja, weniger blutig gibt's in der nächsten Folge von Steuerfrau zu, die erscheint in 2 Wochen, nur diesmal mit Captain, überall, wo ihr die besten Podcasts findet. Am einfachsten geht's einfach auf steuerfrau.simplecast.com. Dort findet ihr alle Episoden ganz, ganz übersichtlich aufgelistet heißt das. Da bleibt mir noch so sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Habt immer genug Ersatzdichtungen für euer Klo mit an Bord. Bussi und Baba. So, heute gibt es kein Hoppala, weil in der Folge waren schon genug Hoppalas. Nur eine kurze Erklärung, warum jetzt am Schluss sich die Uli nicht mehr verabschiedet hat. Die Guteste hat es nämlich auch geschafft, mir ihren Teil des Podcasts als WhatsApp-Sprachnachricht zu schicken. Und da hat irgendwie das Schlusssegment jetzt noch gefehlt. Nein, wir haben uns am Schluss jetzt eben ausgemacht, dass wir in der nächsten Folge den Captain dazu holen und der dann die ganzen Seefraus-Geschichten und den ganzen Seefraus-Garn, den die Uli da seit einem Jahr absondert, da mal ordentlich debunkt. Ich freue mich da schon sehr drauf. Außerdem werden wir den Namen fürs Dingi küren. Auch das wird sicher ein ganz, ganz lustiges Spektakel. Ich freue mich schon. Bis in 2 Wochen. Bussi. Baba.